Okay, ihr Lieben. Okay, ihr Lieben, wir wollen weitermachen und uns biblische Wahrheiten anschauen, die uns helfen, den Prozess der Heiligung zu verstehen und natürlich auch zu beschreiten. Um das geht es ja. Wir wollen ja nicht irgendwie Experten werden, die eine Theorie kennen, sondern wir wollen das in unser Leben hineinnehmen. Darum schauen wir uns diese Dinge an hier. Wir sind stehen geblieben bei dem ganz, ganz wichtigen Gedanken, Heiligung, also die Veränderung in das Wesen Christi, die Veränderung unseres Charakters, unseres Herzens, findet statt durch Wahrheit. Durch Wahrheit, die wir finden im Worte Gottes und die der Heilige Geist uns lebendig macht und die wir annehmen, der wir uns unterstellen, der wir erlauben, Richter zu sein. Wie das Wort Gottes sagt in Hebräer 4, das Wort Gottes will Richter sein, die Wahrheit Gottes will Richter sein, das heißt, sie kann bestimmen, das ist Gott wohlgefällig und das ist Gott nicht wohlgefällig. Es geht nicht um unsere Gefühle und unseren Geschmack, sondern was will er? Halleluja. Und dann habe ich gesagt, dass wir in zwei Hauptbereichen Wahrheit brauchen und uns Wahrheit zuführen müssen. Das ist über das Wesen Gottes, über sein Herz, über seine Absichten und was er für uns getan hat durch das Erlösungswerk Christi. Und dann das Zweite habe ich nochmal unterteilt, weil es zwei verschiedene Dinge sind, die uns betreffen. Das, was uns schon geschenkt worden ist in der neuen Schöpfung und alte Prägungen, die der Heilige Geist uns zeigt, als nicht mehr passend für unser neues Leben und die wir jetzt ablegen können. So, es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr grundlegenden Aussagen im Neuen Testament über wer wir sind in Christus, was unser Status ist als Kind Gottes, was die Eigenschaften sind, die Gott in uns schon per Geburt hineingelegt hat. Das sind keine Verheißungen. Bitte unterscheide Verheißungen von solchen Statusmeldungen oder Beschreibungen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine Verheißung hat eine Bedingung und eine Verheißung muss erlangt werden durch Glauben. Aber wenn Gott etwas sagt, so habe ich dich gemacht, das hat keine Bedingung, sondern wir nehmen das einfach so an. Und wir demütigen uns, weil unser Verstand an vielen wichtigen Stellen sagt, nee, das kann nicht sein, das passt da mit meiner Erfahrung nicht überein. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann haben wir eine falsche Wahrhaftigkeit, indem wir unsere Erfahrung als den Maßstab ansehen und dann stillschweigend das Wort Gottes entmachten. Und das darf nicht sein, wenn Gott etwas sagt über dich, du bist wunderbar gemacht. Dann wer gibt dir das Recht zu protestieren? Das ist Rebellion. Das muss aufhören. Ja, so, Gott ist Gott und Gott hat Recht und Gott sagt die Wahrheit. Und wenn er etwas über mich sagt, dann kann ich sagen, ja, das finde ich aber nicht so, was du das findest, das interessiert niemanden. Ja, und das sollte dich auch nicht mehr interessieren, sondern wir demütigen uns unter die Hand Gottes und sagen, Gott, du bist Gott. Und wenn du sagst, es ist so, dann ist es so. Ja, und da haben wir dann diese ganze Idee von durch das Wort Gottes bekommen wir eine neue Identität. Eine neue Identität. Und das ist deswegen so wichtig, weil ob du das willst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, du lebst nach der Identität, nach der Sicht, nach dem Bild, das du von dir hast, nach dem lebst du. Da kannst du sagen, ich glaube an die Bibel, aber wenn du dich als minderwertig, nicht liebenswert, abgelehnt, unter dem Fluch siehst, dann wird so dein Leben sein. Da kannst du 10-mal sagen, ich glaube an die Bibel, aber im Detail glaubst du eben nicht das, was die Bibel sagt, sondern du glaubst etwas ganz anderes. Und deine Identität kommt her aus deiner Prägung, aus dem, was du mitbekommen hast in der Kindheit von deinen Eltern und anderen Bezugspersonen und was du so im Laufe des Lebens erlebt hast und so weiter. Und daraus hat sich ein Bild geformt. Und an wesentlichen Stellen ist dieses Bild verkehrt. Und nur wenn wir die Wahrheit sein lassen, dann können wir geöffnete Augen bekommen und wir erkennen, wo wir Jahre und Jahrzehnte lang Lügen geglaubt haben. Und können da dann umdenken und können Lügen ablegen und stattdessen Wahrheit annehmen und durch Wahrheit eine neue Identität oder ein neues Bild bekommen. Das wird beschrieben in Jakobus. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 21. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Hier ist eine wunderbare Wahrheit. Das Wort Gottes ist mächtig, und zwar ist es so mächtig, dass es deine Seele erretten kann. Was bedeutet die Seele erretten? Die Seele ist sozusagen das, die Ebene gewesen, durch die du versucht hast zu leben, bevor du zu Jesus gekommen bist. Jetzt bist du aber ein neuer Mensch, du bist Geist und jetzt sollst du lernen, durch den Geist und im Geist zu leben, und die Seele muss ihren Platz einnehmen unter dem Geist. Und nicht mehr die Seele mit Verstand und Gefühle und deinem eigenen Willen bestimmt dich, sondern jetzt der Geist, und da ist die Wahrheit, da ist das Wort Gottes, da ist der Wille Gottes, da ist das Herz Gottes. Das soll jetzt die prägende Kraft werden. So, die Seele zu erretten bedeutet, dass die Seele, wenn ich das mal sagen darf, zurechtgestutzt wird auf das Normalmaß und nicht mehr beansprucht zu bestimmen. Ja, der seelische Mensch ist gefühlsabhängig oder verstandesabhängig. Beides ist verkehrt. Wir sind nicht von unserem eigenen Verstand abhängig, sondern wir haben jetzt einen Sinn Christi und das sollen wir annehmen und in die Tat umsetzen. Jetzt wird das beschrieben, jetzt geht es erst noch weiter. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Also wenn wir das Wort nicht umsetzen, dann betrügen wir uns selber und das wäre nicht gut. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist eine ganz, ganz wichtige Passage zum Thema Heiligung. Und da müssen wir sehr viel drauf bauen und uns da wirklich sehr hinein vertiefen. Ja. Hier wird gesagt, dass es Menschen gibt, die hören nur, die sind nicht Täter des Wortes. Unsere erste Vorstellung von Täter des Wortes, und die kommt auch an anderer Stelle in der Bibel vor, bei Jesus selber, Täter des Wortes ist, ich gehorche dem, was Gott sagt. Ja, Gott sagt, du sollst nicht stehlen, okay, wir hören auf zu stehlen, wir sind Täter des Wortes. Aber hier bei Jakobus gibt es eine andere Definition von Täter des Wortes. Und das ist nicht, ich lese etwas und fange an, das umzusetzen, sondern ganz etwas anderes, ganz interessant. Ich lese etwas, begreife, das ist die Wahrheit und ich vertiefe mich darin und ich schaue so lange darauf, bis das Teil von mir wird. Und das bringt er in diesem Bild hier. Ein Mann schaut in den Spiegel, schaut sich an, ja, und er läuft davon und er vergisst, wie er gestaltet war. Ja, das ist aber ein Bild, das ist im natürlichen Leben nicht weiter schlimm, das machen Männer immer so, ja, das ist kein Problem. Ja. Interessant, ne, dass hier steht ein Mann, der steht eben nur kurz vorm Spiegel, zack, zack, alles passt und geht weg. Bei Frauen ist es anders, weil die viel länger davor stehen und sich das alles genau einprägen und ob alles passt und alles muss richtig sein. Also der Mann ist es hier. Das Problem, der schaut nur flüchtig hin und dann vergisst er gleich, wie er aussieht. Ja? Jetzt ist das aber ein Bild für eine geistliche Wahrheit. Und jetzt wird diese geistliche Wahrheit erklärt oder das Gegenteil wird beschrieben, eben damit wir verstehen, was ein Täter ist. Wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist ein herrlicher Begriff oder eine Umschreibung des Wortes Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. So wird das Wort Gottes genannt. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und jetzt kommt's. Und darin bleibt. Die Betonung muss bleiben sein. Das muss unterstrichen sein, ganz fett oder eingekreist oder so. Es geht um das Bleiben. Denn das ist ja der Unterschied. Vorher, der schaut hin und läuft weg und vergisst, hat sich nicht eingeprägt. Jetzt aber geht es darum, hineinzuschauen in das Wort Gottes und dabei zu bleiben. Bei bleiben fällt uns natürlich spontan ein, Johannes 8, 31, 32. Ja, wenn ihr an meiner Rede bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Ja? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So ist dieselbe Aussage mit ganz anderen Worten. Es geht um das Bleiben. Erst das Bleiben bringt die Resultate. Das zur Kenntnis nehmen, das flüchtig hören, kurz reinschauen, das bewirkt nichts. Aber das Bleiben, das in dem verwurzelt sein, in dem sich festbeißen und etablieren, das ist der entscheidende Punkt, ja. Dadurch zeigen wir, dass wir kein vergesslicher Hörer sind, sondern ein wirklicher Täter. So, hier ist der Täter jemand, der nicht hört, du sollst das und das machen oder das und das ist jetzt angesagt, sondern der bleibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bibelstudien gemacht hast über Nachsinnen. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Im Englischen to meditate können wir ja beim Deutschen nicht sagen, weil dann gleich die New Age-Glocken irgendwie läuten, also nachsinnen, schauen, dranbleiben, sogar hat das was mit vor sich hin murmeln zu sprechen. Ja. Das ist ein wesentlicher Schlüssel, wie das Wort Gottes sich verwurzelt mit unserem oder in unserem Herzen. Und um das geht es. Das Wort Gottes muss unser Herz ergreifen und durchdringen und prägen. Und wenn das Herz anders ist, kommt aus dem anderen Herzen ein anderes Leben heraus. Ja? Sprüche 4, 23, mehr als alles, was umsonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn daraus kommt dein Leben. Dein Leben kommt aus dem Zustand deines Herzens. So anstatt jetzt zu versuchen, irgendwas in deinem Leben zu verändern, veränderst du dein Herz und daraus kommt ein neues Leben. Das ist der Schlüssel, das ist der Punkt. Es geht um das Herz und das Herz muss von Wahrheit durchdrungen sein und das nennt man Glauben. Ja? Aber Glauben kommt nicht einfach so durch Handauflegung, ja, oder flüchtig mal irgendwie die Tageslosung anschauen, sondern Glauben kommt, indem wir intensiv Zeit mit dem Wort verbringen und das Wort annehmen, das Wort beten, das Wort erklären, das Wort hochhalten. Und mit dem Wort vor Gott kommen und ihm sagen, was wir hier gefunden haben und sagen, das ist die Wahrheit und es ist mein Recht, das zu erleben und ich werde das erleben. Ja? Wenn ich es mal menschlich sagen kann, du musst Gott überzeugen, dass du glaubst. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, du überzeugst dich selber. Du machst dich fest. Ja? Deswegen gibt es diese interessante Passage, dass wir unser Herz zur Ruhe bringen. Im ersten Johannesbrief kommt das. Wenn unser Herz uns verdammt, ja, dann können wir wissen, Gott ist größer. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Es ist dein Herz. Und was du damit machst, das ist, was passieren wird. Und wenn du dann dein Herz nicht zur Ruhe bringst, dann bleibt es in Unruhe. Wenn du dein Herz in Unwissenheit lässt, dann bleibt es in Unwissenheit. Ja? Wenn du dir erlaubst, entgegen den Wahrheiten Gottes, zum Beispiel über dich zu reden, ja, dann wird dein Herz in diesen Lügen, die du über dich selber denkst und aussprichst, noch fester werden. Und Jakobus sagt, dann betrügst du dein Herz. Wenn du deine Zunge nicht zügelst, betrügst du dein Herz. Du machst dein Herz glauben, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ja? Und dann kann man glauben, ich bin der Versager und mich mag keiner und ich bin hier nur geduldet und alle sind geliebt, aber ich bin irgendwie so das fünfte Rad am Wagen oder das sechste, was überhaupt nicht gebraucht wird. Ja? Ganz unsinnige Dinge glaubt man über sich selber und daraus kommt das Leben. Du hast noch nie einen Menschen gesehen, der immer abseits ist, der keine Kontakte sucht, der für sich ist und ganz alleine ist und traurig ist und ungesegnet ist, der gleichzeitig strotzt vor Selbstbewusstsein. Das hast du noch nie gefunden, das gibt es auch nicht. Das gibt es nicht. Sondern die verhalten sich so, weil sie so von sich glauben. Mich mag hier eh keiner, ich kann froh sein, dass ich hier noch geduldet bin. Wahrscheinlich berät die Gemeindeleitung schon, wann und wie sie mich rausschmeißen. Ja, ich bin hier so der Allerletzte. Ja. Und Christen sitzen in der Gemeinde und glauben solche Dinge. Ja. Alle sind geliebt, aber ich werde hier nur toleriert. Ja. Und wenn sie sich mal untereinander unterhalten würden, würden sie feststellen, ja, der andere glaubt dasselbe. So, das ist der wesentliche Punkt, wo wir beginnen. Durch Wahrheit finden wir unsere wahre Identität, die Gott uns geschenkt hat. Es ist viel, viel mehr als Sündenvergebung, was Gott uns gegeben hat. Und ich sage es immer so gerne, was er serienmäßig eingebaut hat in dich, als du Kind Gottes geworden bist. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Ja? Bitte. Manche Leute sagen, ja, da sind zwei, glaube ich sogar auch Goethe irgendwie, zwei Seelen in meiner Brust. Ja? Du hast nur eine Seele und du hast einen Geist. Und dieser Geist ist von Gott geschaffen. Du hast das Fleisch noch. Ja? Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Aber bitte, du bist nicht das Fleisch. Und mach niemals den Fehler, die Rückmeldung des Fleisches zu benutzen, um eine Aussage über dich zu treffen. Also ganz praktisch. Du stehst auf und du weißt als guter Christ, du hast jetzt deine Zeit mit dem Herrn. Das Fleisch sagt, nee, beten, ist langweilig, habe ich keine Lust. Lass mal gucken, was im Fernsehen geht. Ja? Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dass du Geist bist und du bist nicht das Fleisch, dann werden diese Impulse aus dem Fleisch dazu führen, dass du dich verdammst und sagst, was bin ich für ein schrecklicher Christ, dass ich solche Gedanken habe. Ich sollte doch jetzt Gott anbeten, ich sollte Zeit haben mit dem Herrn, stattdessen gelüste mich schon wieder nach den nächsten Soaps. Was bin ich doch für ein schrecklicher Mensch? Das klingt sehr wahrhaftig, aber es ist eine Riesentäuschung. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Ja, was du tust, wenn diese Erregungen kommen, beten, das ist langweilig, überhaupt keine Lust, sagst du, aha, da ist es wieder. Treu jeden Morgen ist es da. Aber ich bin nicht das Fleisch, ich bin Geist. Und ich bestimme und ich herrsche und ich sage, wo es lang geht. Und das Fleisch kann meckern und murren und widerstreben, wie es will. Aber ich bestimme und ich regiere in meinem Leben. Weil Römer 15 sagt, wir empfangen die Gabe der Gerechtigkeit und die Gnaden aus Gott. Und dann herrschen wir im Leben. Wir herrschen, wir werden nicht mehr beherrscht, wir herrschen. Und wenn du dich beherrschen lässt, dann nicht deswegen, weil es so sein muss, sondern weil du noch nicht verstanden hast, wie es jetzt eigentlich gehen könnte. Ja? Wir herrschen. Deswegen gibt es auch solche Schriftstellen im Alten Testament. Ja, Seele, auf, lobe den Herrn. Ja? Die hat keine Lust, aber wir sagen, hey, wir machen das jetzt, komm mit. Ja? So, wir gehen voran. Wir bestimmen, was jetzt gemacht wird und was richtig ist. Und wir holen unsere Identität aus dem Worte Gottes. Und da gibt es fantastische Dinge, die über uns gesagt werden, die wir unbedingt annehmen müssen und die alle paradoxerweise nicht mit unseren Erfahrungen übereinstimmen. Unsere Erfahrungen sagen uns was anderes. Und entweder du holst wie du das dein Leben lang gemacht hast, dein Bild von dir selbst aus deinen Erfahrungen und aus dem, was andere über dich sagen, oder jetzt aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Dazwischen gibt es nichts. Ja? Und erst wenn du die Wahrheit annimmst und die Wahrheit glaubst, wird Kraft freigesetzt, jetzt entsprechend dieser neuen Wahrheit zu leben. Das ist total wichtig. Ja? Ich sage es noch einmal. Erst wenn du die Wahrheit annimmst, sprich glaubst, wird Kraft vom Himmel freigesetzt, Gnade, um zu tun, was du jetzt geglaubt hast. Ja? Das ist auch übrigens ein Prinzip, was im Leistungssport stark benutzt wird. Das ist alles mental, das ist alles im Kopf. Wenn der nicht sehen kann, dass er die 100 Meter in weiß nicht wie viele Sekunden schafft, wenn er das nicht sehen kann, der wird es nie tun. Der muss es erst sehen. Ganz viel ist Kopfarbeit dabei. Und das ist mit anderen Dingen auch so. Und so ist es auch hier. Gott sagt uns Dinge über uns selbst, auf die wir nie gekommen wären, die wir uns nie ausgedacht hätten. Und alle unsere Erfahrungen sagen, nee, das kann nicht sein. Wäre schön, wenn. Ich wünschte mir, das strebe ich sogar an, darum bete ich und ringe und faste und suche das. Ja? Aber das ist der völlig falsche Weg. Wenn wir versuchen, etwas zu erreichen, durch Fasten, durch Gebet, durch Anstrengung, was Gott uns schon geschenkt hat, das ist der sicherste Weg, es zu verpassen. Es kann nur durch Glauben geschehen. Gott sagt, es ist so und ich glaube ihm und ich nehme das an. Gehen wir zu einem der wichtigsten Punkte der neuen Schöpfung. Und das ist, die neue Schöpfung ist nicht mehr unter dem Zwang der Sünde. Die neue Schöpfung muss nicht mehr sündigen. Sie kann, aber sie muss nicht. Sie ist nicht mehr unter dem Zwang, denn etwas ist in uns geschehen. Wir sind befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn du auf dein Leben schaust, dann sagst du, ich kann dir haufenweise Beispiele bringen, die das widerlegen. Das kann gar nicht sein. Wenn das wahr wäre, dann dürftest du diese Beispiele nicht geben. Aber es ist genau andersrum. Es gibt diese Beispiele, weil du die Wahrheit noch nicht wirklich ergriffen hast. Die Reihenfolge ist, das dürfen wir nie vergessen, müssen uns immer wieder sagen, Tatsache, Glaube, Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Tatsachen, Glauben, Erfahrung. Bevor du etwas erfahren kannst, musst du es glauben. Bevor du es glauben kannst, musst du wissen, das sind Tatsachen. Das ist nicht ein Wunsch, das ist nicht eine Verheißung, das ist nicht irgendetwas, was schön wäre, wenn, sondern es ist eine Wahrheit. Es ist die Wahrheit, weil Gott es so sagt. Und das ist die Frage. Ja? Stimmen wir an dieser Stelle mit Gottes Wort überein? Sagen wir, dass es normal ist, zu lernen, im Sieg über Sünde zu leben? Oder ist die Sünde etwas, was über allem schwebt und sie bestimmt uns und wir kommen da nie raus? Und egal, was wir versuchen, die Sünde hat immer das letzte Wort und die Sünde wird immer gewinnen. Wie denken wir über Sünde? Ist Sieg über Sünde ein seltenes Ereignis, was manchmal stattfindet? Oder ist das von Gott her gesehen normal? Ja? Und da brauchst du Argumente oder Beweise oder Fakten, auf die du deine Sicht gründest. Eins zum Beispiel wäre Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt nicht, da steht nicht geschrieben, wandel im Geist und vielleicht hast du Glück. Vielleicht gibt es mal einen Tag, wo du weniger sündest. Wandel im Geist und du wirst nicht mehr in Sünde leben. Du wirst nicht mehr bestimmt sein von den bösen und zerstörerischen fleischlichen Impulsen. Du kannst herrschen, das ist vom Worte Gottes. Also das heißt, wenn du glaubst, ja nee, wir sind doch nur Menschen und das ist doch normal und das tun alle anderen auch, vielleicht geben sich alle so ehrlich zu wie ich, aber so ist nun mal das Leben, wir sind Menschen, wir sind schwach, wir können vielleicht das Gute wollen, aber wir sind niemals in der Lage, das Gute zu tun. Wenn du so glaubst, dann glaubst du am Wort Gottes vorbei. Erlösung ist Erlösung von der Macht der Sünde. Das ist ein zentrales Element von Erlösung. Und wir sind nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und es ist ein Jammer, dass die Passage der Bibel, die das am deutlichsten und am umfassendsten beschreibt, nämlich Römer Kapitel 6, in vielen Gemeinden heute überhaupt nicht mehr gelehrt wird, nicht mal mehr gelesen wird, geschweige denn geglaubt wird, sondern das ist einfach irgendwie eine theoretische Abhandlung, die hat mit dem praktischen Leben nichts zu tun. Das ist, was viele Leute denken, ist genau andersherum. So, wir schauen uns einige Dinge an. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Wir sollen uns dafür halten, dass wir der Sünde tot sind. Warum? Weil es davor erklärt wird, wir sind der Sünde gestorben. Es steht nicht, dass die Sünde gestorben ist. Wir sind der Sünde gestorben. Das ist etwas total anderes. Ja? Die Sünde mit ihren Wünschen und Ansprüchen ist immer noch da, aber wir sind herausgenommen aus dem Bereich, wo sie regieren kann, und wir sind in eine neue Sphäre versetzt. Ja? Wo diese Ansprüche zwar angemeldet werden, aber nicht mehr erfüllt werden können, ja, weil die Sünde keinen Zugriff hat. Ja. Und mein Bild dafür ist der Sünder, also mehrfach heavy drauf, sitzt vorm Fernseher, schaut sich die schlimmsten Dinge an, kippt sich den Whisky runter, im Aschenbecher qualmt noch der Joint, also ein mehrfacher Sünder, okay? Jetzt sitzt er in seinem Fernsehsessel und ihn trifft der Schlag und der stirbt. Peng, weg ist er. Was jetzt? Da steht der Whisky, aber er interessiert sich nicht mehr dafür. Da qualmt der Joint im Aschenbecher, er hat gar kein Verlangen mehr danach. Ja? Da laufen die schmutzigen Bilder, der guckt gar nicht mehr hin. Was ist los? Er ist der Sünde gestorben. Die Sünde ist immer noch sehr lebendig, aber er ist in eine andere Sphäre versetzt, wo die Sünde nicht mehr nach ihm greifen kann. Das ist das Bild, das die Bibel nutzt. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind herausgenommen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in eine neue Sphäre. Und das nennt die Bibel Reich Gottes, wo Jesus regiert. Und deswegen, und wenn wir das glauben, deswegen muss die Sünde nicht mehr herrschen über uns. Ja? Aber wenn ich mich sehe, als ich in meiner Kraft, in meiner alten Natur versuche zu widerstehen und wenigstens die gröbsten Auswüchse der Sünde irgendwie ein bisschen zu begrenzen, das ist total frustrierend und das wird nicht funktionieren. Und wir werden ein Niederlagenbewusstsein entwickeln und wir kriegen ganz starken Glauben, die Sünde ist immer stärker. Ja? Aber wir sollen jetzt Glauben an Gottes Wahrheit bekommen. Und die Wahrheit ist, dass wir der Sünde abgestorben sind. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Römer 6, Vers 17, das ist der Hammer. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Bitte hol deine Grammatikkenntnisse von der Schule hervor. Was ist das? Das ist vollendete Vergangenheit. Der Sklaven der Sünde oder Knechte der Sünde gewesen seid. Aber nun, was heißt nun? Nun als Kind Gottes, nun als neue Schöpfung, von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, dem ihr euch übergeben habt. Und dann heißt es, nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Wir sind Knechte der Sünde gewesen. Und jetzt komm du nicht daher, bitte achte drauf. Ja? Und sag, was heißt Knechte gewesen? Wenn du mein Leben wüsstest, dann weißt du, ich bin immer noch Knecht. Ja? Das mag dein Verhalten betreffen, aber nicht dein Status. Das mag dein Verhalten entsprechen, aber nicht deinem Status. Deinem Status nach bist du herausgenommen aus dieser Sphäre und versetzt in eine neue Sphäre. Und erst wenn du das glaubst, kriegst du die Kraft, danach zu leben. Solange du das nicht glaubst, wirst du unter den alten Dingen, dem Gesetz der Sünde, leben. Tatsache, Glaube, Erfahrung. Und viele sind verwirrt und denken, ja, die Erfahrung zeigt doch, dass diese Tatsachen gar nicht stimmen können. Das ist so wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht eine falsche Wahrhaftigkeit an den Tag legen, sondern Gott alleine ist wahrhaftig und wenn Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Ja, ich werde das nie vergessen. Da ging so ein Licht an. Ich war noch nicht lange Christ, vielleicht 2 Jahre oder so. Und Ich habe genau gewusst, es geht um Gehorsam. Und der Segen liegt auf Gehorsam. Und ich muss gehorsam werden. Und das war das große Problem, weil ich nur ungehorsam gesehen habe. Ja? Und das ist das große Ding. Ja, wie kann ich gehorsam werden? Das war die große Frage. Wenn ich nur gehorsam werde, dann kommt der Segen. Ja? Aber je mehr ich versuchte, gehorsam zu sein, umso mehr kam die Sünde und die Rebellion und all das. Und es war absolut schlimm und ich konnte genau nachvollziehen, was Paulus schreibt in Römer 7, was nicht sein Normalzustand war. Ja? Beileibe nicht. Ja? Das Böse, was ich nicht will, das tue ich und das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das ist nicht die Beschreibung vom Leben des Paulus. Ja? Das beschreibt einen Christen, der in diese Freiheit von Römer 8, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde, noch gar nicht erkannt hat, der da in diese Sphäre noch gar nicht reingekommen ist. Ja, und deswegen sagt ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? So, und ich habe wirklich mich bemüht, ich habe gefastet und gekämpft und versucht, und du weißt, wie das ist, wenn du gegen Sünde kämpfst, du verlierst immer. Die Sünde ist stärker. Du hast vielleicht kleine, minimale Teilsiege, aber dann überrollt sie wieder und du bist völlig überwältigt. Und da ist eine Kraft. Und Paulus nennt das das Gesetz der Sünde. Und gegen dieses Gesetz kommst du nicht an. Das ist ein Gesetz, das funktioniert einfach. Ja? Wie das Gesetz der Schwerkraft. Da kannst du sagen, ich glaube nicht dran, aber es funktioniert trotzdem. Ja? Es ist einfach in Kraft und es ist stärker als wir. Und das war für mich das Riesenthema, ja, wie komme ich zum Gehorsam? Und eines Tages lese ich Römer 6 und da ging ein Licht an. Und das war so gewaltig, ich kann mich da noch so dran erinnern, das war eine gewaltige Erfahrung, die sich da ereignet hat in mir. Ich stellte mir folgende Szene vor. Ich bin Mitglied der Gemeinde in Rom. Ja, große Gemeinde, viele Leute. Ich sitze ganz hinten, der Letzte, weil ich so ein kleines Kirchenlicht war und alle anderen siegreich und Halleluja, aber mein Leben drunter und drüber. Aber immerhin, ich war noch da und saß da ganz hinten. Der Älteste kommt vor und sagt, ihr Lieben, heute was Besonderes, wir haben einen Brief vom Bruder Paulus. Den werden wir jetzt vorlesen. Das ist der Brief an die Römer, das sind wir. Ja, bitte, bevor ihr jetzt zuhört, achtet darauf und haltet das im Hinterkopf. Paulus ist ein Apostel, er schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes, der der Geist der Wahrheit ist. Alles, was Paulus uns schreibt, ist wahr. Was du darüber denkst oder fühlst, ist mir egal, es ist wahr. So, jetzt wird Römer gelesen. Und dann sitze ich da hinten und dann liest er vor, Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Und ich springe auf und denke, Halleluja. Gott ist die Wahrheit. Und wenn Gott sagt, ich bin gehorsam geworden von Herzen, dann bin ich gehorsam geworden von Herzen. Dann kann der Paulus sagen, ja, und was war noch gerade vom Gottesdienst? Und was hast du gestern Abend gemacht? Und was war da? Und was war da? Und guck dir mal das an. Willst du etwa behaupten, du bist gehorsam von Herzen? Gott sagt, ich bin gehorsam geworden von Herzen. Punkt, fertig, aus. Jede Widerrede, jeder Widerspruch wird mit der Keule des Wortes Gottes ungespitzt in den Boden gerammt. Und was stehen bleibt, ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, ich bin gehorsam geworden von Herzen, dann bin ich gehorsam geworden von Herzen. Und nur wenn ich glaube, dass ich von Herzen gehorsam geworden bin, kann ich auch in der Praxis anfangen, nach meinem Glauben zu handeln. Wenn ich das nicht glaube, dann versuche ich, Siege zu erringen, um mir und anderen zu beweisen, dass ich jetzt gehorsam bin. Aber es ist wieder alles verdreht. Ich versuche, die Tatsachen ans Ende der Kette zu bringen. Tatsachen, Glaube, Erfahrung. Und ich kann nicht etwas erfahren, was ich nicht zuvor geglaubt habe. Und ich kann nichts glauben, was ich nicht als Wahrheit erkannt habe. So, als ich Kind Gottes geworden bin, Gott hat nicht nur meine Sünden vergeben, er hat in mir etwas hineingelegt, eine Willigkeit, nicht automatisch die Fähigkeit, in allen Situationen das zu leben. Das ist was anderes. Aber die Willigkeit, deswegen sagt Paulus, am inwendigen Menschen habe ich Lust am Gebot Gottes. Das ist, was ich wirklich bin. Ja? Ich stimme mit Gott überein. Ich sage ja, ihm zu gehorchen, rein zu leben, das ist es. Das ist das, was zählt und das ist, was richtig ist. Und das gehört mir. Ja? Ich bin eine neue Schöpfung. Und diese Willigkeit, ihm zu gehorchen, ist nicht etwas, was ich durch Fasten und Beten und Ringen irgendwann erreiche. Es ist schon da. Und ich muss glauben, dass ich gehorsam geworden bin von Herzen, um dann in der Praxis nach meinem Glauben zu leben und dann auch Siege zu erleben. Ja? Aber wir verlieren die Klarheit, wenn wir die Dinge umdrehen, wenn wir die Reihenfolge vertauschen. So, Gott sagt über uns, ja, dass er uns geschaffen hat, nicht als Rebellen, das waren wir ja vorher. Ja, er hat uns geschaffen als seine Kinder, die ihn ehren wollen, die ihn lieben wollen. Und es ist absolut wichtig, dass wir damit beginnen und uns demütigen. Das ist eine Demütigung, weil der Teufel kommt und sagt, was willst du erzählen? Du bist jetzt gehorsam geworden vor dem Herrn, das ist ja ein Witz. Guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Ja? Unsere Identität kommt nicht mehr aus den Erfahrungen, sondern aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Wir sind das, was Gott sagt, dass wir sind, und er ist dafür verantwortlich. Das ist so entscheidend. Ja. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, und es gibt viele, viele andere Bereiche auch, wo Gott etwas sagt über uns und unsere Gefühle, unsere Erfahrungen stimmen nicht überein. Und wir halten uns an das Wort und wir erklären widersprechende Gedanken und Gefühle für eine Lüge. Und wir tun sie raus und wir sagen, wir glauben das nicht mehr. Und weil wir es nicht mehr glauben, reden wir es nicht mehr. Ja? Wenn du es nicht mehr glaubst, dann brauchst du auch nicht mehr zu reden. Ja? So ist ein wichtiger Punkt, wie redest du über dich selber? Ja? Bist du der Versager, bist du der ständige, dem alles Mögliche passiert, ja, dir fällt irgendwie der Zuckerpott aus der Hand und Zucker auf den Weg. Na, wieder ich, natürlich. Ja, wo kommt denn das her? Das ist, was deine Mutter dir erzählt hat. Immer du. Guck dir mal die anderen Geschwister an, die machen es ordentlich, aber du kriegst es nicht auf die Reihe und du wirst es nie auf die Reihe kriegen. Du wurdest verachtet, du wurdest kritisiert, du wurdest beschämt, es wurden negative Dinge über dich mit viel Emotionen ausgesprochen und ein Kind nimmt das alles für bare Münze. Und daher ist die Mutter lange auf dem Friedhof und wir erledigen den Job der Mutter selber. Und wir schlagen uns, wir überfordern uns, wir stressen uns, wir werfen uns Dinge vor, wir verdammen uns, wir lehnen uns ab und so weiter. Das haben wir alles verinnerlicht und machen das ganze Zeugs immer weiter. Ja. So, das sind praktische Beispiele, dass die Wahrheit an die erste Stelle muss. Und das ist das Grundprinzip von Heiligung, dass wir die Wahrheit annehmen. Ja, wenn Gott sagt, ich bin wertvoll, ja, was ist dann mit den Gefühlen der Minderwertigkeit? Lüge. Und wenn es Lüge ist und die Bibel sagt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit untereinander, dann darf ich diese Dinge nicht mehr aussprechen. Sondern sage ich, was Gott sagt. Ich stimme mit ihm überein. Und das ist, was wir tun sollen. Und dazu werden wir aufgefordert mit sehr starker Sprache. Wir sollen das Bekenntnis des Glaubens festhalten. Dann heißt es sogar an der nächsten Stelle im Hebräerbrief, unwandelbar festhalten. Weil es Drucksituationen gibt, die uns wieder verführen wollen, in das alte Muster zu gehen. Und wir sollen unbeirrt festhalten. Und Bekenntnis ist hier nicht Sündenbekenntnis, sondern Bekenntnis ist mit Gott übereinstimmen. Dasselbe sagen wie. Und wenn Gott sagt, ich bin geliebt, dann bin ich geliebt. Ja, aber da ist niemand in der Gemeinde, der mich liebt. Das stimmt nicht. Da ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Vielleicht die ganze Gemeinde ist im Fleisch. Aber drei sind da, die ich liebe. Das reicht. Ja. Und du hast ein Buch und jeder hat ein Buch, wo drin steht, die müssen dich lieben. Ja, was brauchst du noch? Ja, das heißt, wenn die dich nicht lieben, die haben ein Problem mit Gott. Ja, sag, Herr, erbarme dich über sie. Ja, hilf ihnen, dein Wort zu tun. Ja, Aber du gehst nicht unter, weil jemand dich nicht liebt. Du stehst, weil du von Gott geliebt bist, die wichtigste Person. Im Universum liebt dich und ist für dich. Ja? Oh, ich bin so alleine. Nein, du bist nicht alleine. Gott ist da, Gott ist bei dir. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja? Und fang an, dich so zu benehmen, als wenn das wahr wäre. Ja? So mitten in den Gefühlen, du bist verlassen und keiner kümmert sich um dich und du bist übersehen und Gott ist mit anderen Dingen beschäftigt. Bete ihn an und erkläre, danke, dass du jetzt da bist, danke, dass du auf mich siehst. Und zwar mit Wohlwollen siehst du auf mich. Gott sieht mit Wohlwollen auf mich und auf dich auch. Bevor du das genießen kannst in deinen Emotionen, musst du das wahrscheinlich hunderte oder tausende Male sagen, weil du es jahrzehntelang andersrum gemacht hast. Ja? Wir haben uns antrainiert, Lügen für wahrzunehmen. Ja? Und das produziert Gefühle. Gefühle ist nichts anderes als geronnene Gedanken. Und deswegen ist das kein Scherz, wenn ich sage, wenn deine Gefühle dir nicht gefallen, leg dir doch ein paar neue zu. Sage mal. Und wenn wir das Prinzip erstmal verstanden haben und wir verstehen, da ist der Heilige Geist, der will uns die Augen auftun, der will uns in alle Wahrheit führen, dann werden wir haufenweise Dinge sehen, die für uns über Jahre und Jahrzehnte Wahrheit waren und von denen wir auf einmal entdecken, die sind ja Lüge. Das ist gar nicht so. Aber wir haben das geglaubt und wir haben es erlitten und erlebt. Und das Schöne ist, das Wort Gottes ist stärker als die Lügen, die wir angenommen haben und in die wir uns eingenistet haben. Und das Wort Gottes, egal, auch wenn es nach Jahrzehnten ist, ist stärker und kann diese alten Lügenfestungen brechen und knacken und uns freisetzen, wirklich in tiefer Weise mit Gott übereinzustimmen. Es ist nie zu spät. Ja? Das ist dann auch schon wieder so ein Ding. Ja, wenn ich das mal 50 Jahre eher gewusst hätte, jetzt höre ich das, jetzt ist mein Leben vorbei. Hey, hallo, was redest du da schon wieder? Ja? Sich zu schlagen für was gewesen ist, nützt niemandem und dir auch nicht. Ja? Okay, du hast es 50 Jahre nicht gewusst, aber jetzt weißt du es und jetzt wirst du den Rest deines Lebens wirst du jetzt anders leben. Ja? Und freu dich, dass du die Chance hast, Dinge anders zu machen. Und schau nicht zurück und versuch nicht irgendwie etwas zu bejammern, was du nicht mehr ändern kannst. Ja? Die Zukunft kannst du ändern, die Vergangenheit nicht, aber die Zukunft kannst du ändern. Und du kannst jetzt wirklich lernen, im Licht zu leben und dem Heiligen Geist zu erlauben, all die verkehrten Dinge, die du angesammelt hast, die du glaubst, zu entdecken und Schritt für Schritt abzulegen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und so fängt Heiligung an. Römer 12, Vers 2 sagt, wir sollen nicht mehr in Übereinstimmung mit der Welt bleiben. Ja, angepasst an die Welt. Ja. Die Welt hat uns Ideen, Lebensphilosophien, Gedanken, Konzepte gegeben. Und ein Großteil davon ist verkehrt. Ein ganz großer Teil davon ist verkehrt. Es gibt ein paar Dinge, die sind in Ordnung, aber ein ganz großer Teil ist totaler Blödsinn. Ja? Und diese Welt hat uns geprägt und wir haben ihre Ideen aufgenommen, aber jetzt sind wir Kinder Gottes und wir leben nicht mehr in dieser Welt. Wir leben nicht in der Sphäre der Welt, wir gehören nicht zur Welt. Wir leben hier, haben unsere Arbeit, haben unsere Nachbarn und haben all die alltäglichen Dinge, aber geistlich gesehen sind wir im Reich Gottes. Wir sind nicht mehr Teil der Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind aus dem Reiche Gottes. Und jetzt sollen wir die alte Prägung ablegen. Wir bleiben nicht in Übereinstimmung mit der Welt, sondern wir kommen jetzt in Übereinstimmung mit Gott. Das ist der Prozess. Ja? Wir erneuern unser Denken, wir stimmen mit Gott überein, wir finden heraus, was sagt er, und wir sagen, was er sagt. Dasselbe sagen wie Homologeo, das tun wir. Wir sagen dasselbe, wie er es auch sagt. Halleluja. Weil nur so können wir wirklich im Alltag lernen, mit Gott zu gehen. Amos 3, Vers 3, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wenn wir mit Gott gehen wollen, müssen wir mit ihm einig sein. Ja? Und da er der ist, der sich nicht wandelt, müssen wir uns ändern, um in Einheit mit ihm zu kommen. Ja? Und es fängt mit dem Denken an. Die Art und Weise, wie wir denken, ist der Schlüssel. Und damit beginnt alles. Das ist das Grundlegende. Und wenn du einmal in die christliche Welt schaust und all diese Verwirrung ansiehst, die da ist, und dieses Durcheinander, und dieses Planlose und nicht wissen, wo hinten und vorne und wo anzufangen und wie Dinge zu ändern. Wo kommt das alles her? Weil so viele Menschen sich Christen nennen, sagen, die Bibel ist Gottes Wort, aber im alltäglichen Leben ganz andere Dinge glauben und andere Dinge sagen, als in diesem Buch sind. Ja? Und wir sollten lernen, in diesem Durcheinander nicht mehr mitzumachen. Gott ist nicht ein Gott der Verwirrung und Kinder Gottes sollen nicht verwirrt sein. Und die Verwirrung hört auf, wenn unsere Gedanken klar werden und wenn unsere Sprache klar wird. Deine Sprache muss klar werden. Du musst das sagen, was Gott sagt. Ja? Wie viele Christen reden von einem kirchlichen Ritual, das stattfindet bei Säuglingen, die mit Wasser besprengt werden, reden von Taufe. Gott redet nicht von Taufe, er redet von einem sinnlosen, hohlen, nichtssagenden religiösen Ritual. Das ist nicht Taufe. Taufe ist etwas ganz anderes. Taufe wird definiert in diesem Buch. Taufe ist, ich höre das Evangelium, ich kehre um von meinem falschen Weg, ich nehme Jesus als Herrn an, ich werde von Neuem geboren und als Zeichen meiner Identifikation mit seinem Sterben und Begrabensein und Auferstandensein gehe ich jetzt ins Wasser. Und drücke damit meine Identifikation mit ihm aus. Das ist Taufe. Eine Taufe ohne Glauben ist keine Taufe. Ja? Warum wollen wir an der Verwirrung mitmachen und etwas Taufe nennen, was Gott nicht Taufe nennt? Ja? Ich weiß, viele religiöse Menschen nehmen großen Anstoß, wenn ich das Besprenkelung nenne. Ja? Aber ich möchte lieber, dass Gott keinen Anstoß nimmt, als dass Menschen Anstoß. Ich muss mich entscheiden, wer soll Anstoß nehmen, Gott oder die Menschen? Ich habe mich für Gott entschieden, der soll die Wahrheit sagen und ich stimme mit ihm überein. Und wenn das Menschen irritiert, ist das nicht mein Problem. Ja? Sondern ich nenne Taufe das, was Gott Taufe nennt. Wie viele Leute reden von Gemeinde und sie meinen irgendwie ein paar Planquadrate auf dem Stadtplan und sagen, das ist die evangelische Kirchengemeinde Apostel Petrus oder was. Gemeinde nach der Bibel sind Menschen, die von Neuem geboren sind, die herausgerufen sind aus der Welt, nicht die durch einen Ritus gelaufen sind und jetzt in einer bestimmten Region wohnen und deswegen zu dieser oder jener Gemeinde gehören. Das ist nicht Gemeinde. Und so könnten wir viele, viele Beispiele finden, wo wir einfach verwirrt sind und an der Verwirrung immer noch mitarbeiten, weil wir nicht klar sind und weil wir auch manchmal gar nicht klar sein wollen, wegen des Widerstands, der sich dann ergibt. Wenn du nämlich dich weigerst, etwas Taufe zu nennen, was Gott nicht Taufe nennt, gibt es Probleme mit deiner frommen Verwandtschaft, zum Beispiel. Ja? So, das hat viel mit Anpassung zu tun, das hat viel mit Menschenfurcht zu tun. Und wir wollen klar sein, wir sind auf der Seite Gottes. Ja? Und wie viele Menschen machen sich ihre eigenen Gedanken? Ja? Ich spreche mit einer jungen Frau und irgendwie kam das auf das Thema Heiligen Geist und sagt, ich kann auch ein guter Christ sein, ohne in Sprachen zu sprechen. Ich sage, wo ist das her? Kapitel und Vers bitte dafür. Das gibt es nicht in der Bibel. In der Bibel gibt es Menschen, die von Neuem geboren sind, die werden erfüllt vom Heiligen Geist und die sprechen in neuen Sprachen. Jesus sagt, die an mich glauben, die sprechen in neuen Sprachen. Das ist, was Jesus sagt. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht. Ja, wie kann ich dann sagen, ich kann ein guter Christ sein, auch wenn ich nicht in Sprachen spreche? Nein, kannst du nicht. Weil Gott ist Gott und Gott hat Christsein definiert. Und wir haben nicht das Recht, neue Definitionen zu schaffen und ein Christsein uns zu kreieren, was sich auch Christsein nennt, aber was mit diesem Buch nicht übereinstimmt. Wir haben nicht das Recht dazu. Wer gibt uns das Recht? Ja? Jesus ist das Haupt dessen, was wir Christenheit nennen. So, er darf bestimmen, was Taufe ist, was Gemeinde ist, wofür Sprachengebet ist oder was Unzucht ist oder es gibt so viele andere Beispiele. Ja? Er ist Gott und er sagt, was die Wahrheit ist. Und wir haben keine andere Aufgabe, als ihn zu imitieren, das nachzumachen und mit ihm übereinzustimmen. Das ist alles, was wir tun sollen. Wir müssen nichts Neues kreieren, ja? Und eine Taufe uns ausdenken, die auch Taufe ist. Gott sagt zwar nicht, dass es Taufe, aber wir nennen es doch Taufe. Warum diese Verwirrung? Gott ist nicht verwirrt. Und wenn wir nach diesem Buch gehen, was seine Gedanken bringt, sind wir auch nicht mehr verwirrt. Und es wird alles so einfach und das ganze Weltbild wird so überschaubar. Ja? Da ist die Welt und da ist das Reich Gottes. Ja? Und diese Vermischung muss aufhören. Und das fängt in dir an, das fängt in mir an. Okay. Ich möchte noch einen anderen Punkt hinzufügen. Eben haben wir schon über frei sein von der Knechtschaft der Sünde gesprochen. Lass uns einmal zu Jakobus gehen. Oh nee, fangen wir mit Titus an. Besser. Gehen wir zu Titus, Kapitel 2. Und da sehen wir, wie Gott uns erzieht und worum es ihm dabei geht. Und ich lese hier Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, oder andere Übersetzung sagt, sie erzieht uns. Was? Die gleiche Bedeutung gerade vorbei, will mit dem Wort Zucht vielleicht ein bisschen Probleme haben oder mindestens die Älteren, die kennen das Wort Zuchthaus, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Ja? Aber das hört sich da schon sehr brutal an. Wenn Sie dann in der Bibel lesen, Gott züchtigt uns, oh weia, dann wankt unser Gottesbild als Vater und wir sehen da einen Vater, der mit Leibeskräften von ganzem Herzen auf das rebellische Kind eindrischt. Solche Assoziationen haben wir, wenn wir Züchtigung hören. Ja? Züchtigung ist Disziplinierung, ist Training, ist Unterweisung, ist im Hinblick auf die Zukunft etwas Neues beibringen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Strafe und Züchtigung. Ein gewaltiger Unterschied. Wenn du den nicht kennst, dann wird dein Gottesbild nie klar sein. Gott straft nicht. Punkt, fertig, aus. Er züchtigt uns, er erzieht uns. Die Strafe liegt auf Christus. Die Strafe ist erledigt für alle deine Sünden. Wenn du deine Sünden bekennst, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Ja? Gott nimmt schwierige Lebensumstände, den schwierigen Nachbarn, schwierigen Chef, schwierigen Ehepartner und was weiß ich, alle möglichen Dinge, nimmt er, um dich an ihn zu ziehen und um dich bestimmte Dinge zu lehren. Aber Gott bestraft dich nicht für deine Sünden, sondern er hat die Strafe für die Sünde auf Christus gelegt. Das ist vielen nicht wirklich klar. Ich weiß, das sind absolute Basics hier, aber es ist gut, immer wieder die Basics zu hören und sich zu erinnern. Ja? Ja? Ein Gott, der uns gleich übers Knie legt, wenn wir was falsch gemacht haben und wenn wir auch dreimal sorry sagen, er sagt, nein, das muss jetzt sein und der drischt uns durch. Wie kannst du einem solchen Vater vertrauen? Du kannst nicht. Ja? Da kannst du sagen, ja, ich muss Gott lieben, aber er ist grausam, aber ich muss ihn lieben. Das funktioniert nicht. Ja? So, Gott ist gütig, voller Wohlwollen und er hat die besten Absichten für dich und er erzieht dich, er züchtigt dich im Hinblick auf das, was dabei rauskommen soll in der Zukunft, nicht Strafe für was gewesen ist. Das ist ein Riesenunterschied. So, die Gnade ist jetzt da und sie erzieht uns, das heißt, sie diszipliniert uns, sie trainiert uns, sie bringt uns etwas bei. Was bringt sie uns bei? Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen, das bringt die Gnade uns bei. Halleluja, wieder der Gedanke, wir sind nicht mehr verpflichtet, auf jeden schwachsinnigen, idiotischen, zerstörerischen Impuls einzugehen. Wir sind nicht verpflichtet, wir können Nein sagen, wir sind frei, wir wählen. Wir sind absolut frei zu wählen. Du kannst sagen, das Programm gucke ich mir an. Und du kannst sagen, ich guck's mir nicht an. Niemand zwingt dich. Da ist kein Teufel, der den Arm umdreht und der dich dazu bringt, gegen deinen Willen etwas zu tun, was du nicht tun willst. Das gibt es nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Du bist frei. Leben und Tod, Segen und Fluch lege ich euch vor. Und jetzt wählt. Und für die Unentschlossenen, die immer noch nicht wissen, was sie machen sollen und die völlig überwältigt sind von der Wahl der Möglichkeiten, Gott gibt noch ordentliche Motivationshilfe. Sagt, wähle das Leben. Weil manche schon sagen, Tod, Leben, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wähle das Leben. Wir können wählen und wir können Impulse, Gedanken, Wünsche, Gefühle, Begierden, wir können sie beurteilen und wir können sagen, mache ich nicht. Wir sind frei, aber verantwortlich für das, was wir dann tun. Und wir können nicht sagen, irgendjemand, das hat mich gezwungen oder der Teufel oder irgendwas. Ja. Oder manche Christen wollen gerne, dass der Rauchergeist ausgetrieben wird. Ja. Das wird nicht viel bringen, weil du willst rauchen. Ja, und du bist immer noch nicht entschieden, auf der richtigen Seite zu stehen und zu sagen, mein Verlangen, Gott zu ehren, ist größer als die Lust meines Körpers. Ja, wir können herrschen. Wir können herrschen. Und weil wir herrschen können, sollen wir herrschen. Und hier ist die Gnade, die uns erzieht. Die Gnade, die uns trainiert. Und sie trainiert uns, Nein zu sagen. Das ist ein Prozess. Und das heißt, wenn du versagt hast, ist nicht alles versemmelt. Du kannst rückblickend sagen, es war verkehrt. Ich habe da nachgegeben, das war verkehrt. Ob das ein Impuls zur Selbstbefriedigung ist, Pornozeugs angucken oder dich aus Frust vor den Kühlschrank zu setzen und den Kühlschrank leer zu futtern. Es ist immer dasselbe. Es ist ein Impuls da und du sollst herrschen. Im Alten Testament heißt es, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wie viel mehr jetzt als Kinder Gottes, die wir die Kraft des Heiligen Geistes haben. Ja? Die Sünde ist nicht das Problem, sondern sind wir klar und eindeutig und haben wir verstanden, was auf dem Spiel steht. Wir sollen herrschen. Wir herrschen in diesem Leben durch Jesus. Und da ist die Gnade, die uns erzieht, auf Begierden oder falsche Wünsche gottgemäß zu reagieren. Und lass uns das ganz klar sehen. Es gibt kein geistliches Wachstum, ohne dass wir lernen, Versuchungen zu überwinden. Es gibt kein geistliches Wachstum. Es gibt ein theoretisches Ansammeln von Bibelkenntnissen oder sowas. Aber geistliches Wachstum, ohne dass wir lernen, in Versuchungssituationen jetzt richtig zu reagieren, das heißt Nein zu sagen, ja, das gibt es nicht. Ja. Das ist, was wir lernen sollen und lernen können. Im Lichte Gottes zu leben. Jetzt müsste ich eigentlich etwas anderes vorziehen, was erst später kommt in meinem Konzept. Aber ich sage es schon mal nachher, Clayson, genauer. Dieses Ding hier, Jakobus 1, dass wir die weltlichen Lüste verleugnen, funktioniert nur, hör gut zu, wenn wir genügend im Licht leben, genügend in Gemeinschaft mit Gott sind, genügend Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist und wir in der Situation, wenn das Angebot kommt, Sünde ist nichts anderes als ein Angebot oder Versuchung, ist ein Angebot zur Sünde. Ja? Und wir können so in Gemeinschaft mit Gott leben, dass wir dieses Angebot sehen und Zeit genug haben zu überlegen, wofür führt das hin, wenn ich das dem nachgehe und das will ich nicht und was ist die richtige Entscheidung und das will ich, ich will rein leben, ich will Gott gehorsam sein und ich wähle das Leben, ich wähle den Gehorsam und ich sage zu diesem Angebot Nein. Ja? Wenn da der Postbote an der Tür steht und bringt da so ein großes Paket und sagt, hier ist Ihre Bestellung von Amazon oder was und du sagst, Moment mal, ich habe nichts bestellt, ja. Ja, aber jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das Paket schon mal hochgeschleppt, die Treppen, jetzt stelle ich sie hier hin und bitte hier unterschreiben. Was machst du denn dann? Na ja, wenn sie schon gekommen sind, okay, ich habe zwar nichts bestellt, was kostet das? Das kostet 450 Euro. Ja, die habe ich aber nicht. Ja, aber ich habe jetzt das Paket gebracht und jetzt müssen sie unterschreiben, ich muss jetzt weiter, bitte hier. Was machst du denn dann? Du sagst, hallo, ich habe nichts bestellt, ich nehme nichts. Ich nehme das an, was ich bestellt habe. Das habe ich nicht bestellt, nehmen Sie es wieder mit. Ja, so macht das jeder normale Mensch. Ja. Und so machen wir das mit der Sünde. Du hast das nicht geordert, also weg damit. Sagt, ich nehme das nicht. Ich nehme das nicht. Ich sage nein, ich unterschreibe gar nichts. Ja, ich bin nämlich frei und ich nehme das an, was ich annehmen will. Und das gefällt mir nicht, das will ich nicht annehmen. Fertig, aus. Ja, aber wenn du dich siehst als hilfloses Opfer, da kommen die Impulse, da kommt der starke Wunsch und du bist ja ein kleiner, schwächlicher Zwerg und da kannst du nichts machen und der Wunsch kommt wie eine Dampfwalze daher und walzt dich platt und du bist ein armes Würstchen. Ja, so wird es nie funktionieren. Du bist stark, du bist Sieger, du herrschst, du regierst. Die Sünde hat keine Ansprüche. Wenn du glaubst, sie hat Ansprüche, dann wird sie Ansprüche haben. Das ist der Punkt. Ja? Jakobus 1 sagt, jeder Einzelne, Vers 14, wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, bitte, das ist ein Schlüsselwort hier und überhaupt im ganzen Konzept von Heiligung, Begierde, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird, da gefällt mir Elberfelder besser, da heißt es fortgezogen. Die Begierde will dich fortziehen, weg von etwas, weg von was? Weg von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie ich vorhin schon sagte, du kannst dich Händchen halten mit dem Heiligen Geist auf dem Sofa und dir Dreck im Fernsehen oder im Internet anschauen. Das funktioniert nicht. Du musst vorher loslassen und sagen, Heiliger Geist, ob du es mit Worten machst oder mit deiner Einstellung, kannst du vielleicht nach eben angehen, ich will diesen Dreck alleine zu Ende sehen, mit dir kann ich das nicht genießen. Du kannst nicht in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bleiben und Dreck genießen. Das ist unmöglich. Niemand von uns schafft das. Du kannst nicht sagen, ah, ist das nicht lecker, guck mal da, was die hier machen, ist das nicht interessant? Das geht nicht. Also entweder bleibst du in Gemeinschaft, dann musst du Nein sagen zur Sünde oder du kappst die Gemeinschaft und sagst Ja zur Sünde. Beides geht nicht, das geht nicht zusammen. Und die Begierde will dich fortlocken aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und was sagt Jesus? Bleibt in mir und dann bringt er viel Frucht. Bleibt in mir, wir bleiben in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm. Ja, wir geben uns nicht irgendwelchen Fantasien und Tagträumen hin und denken, naja, irgendwann Stunden später wache ich wieder auf und dann lebe ich mein christliches Leben wieder weiter. Es gibt keine Beurlaubung von Gemeinschaft und vom Gehorsam. Das gibt es nicht. Wir leben Tag und Nacht mit dem Herrn, sagt das Wort Gottes. Dafür sind wir erlöst, dafür sind wir errettet. Das geht bis in deine Träume. Du kannst herrschen, der Traum nimmt eine komische Wendung und sagt, hey, Moment mal, ich bin Mann Gottes. Diesen Traum, den ändern wir jetzt ab, du führst das Regiebuch. Du sagst, hier nicht mehr weiter, fertig. Du regierst. Das funktioniert nur, wenn du ausgiebig Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Und das Licht Gottes da ist und du so die Gegenwart Gottes erlebst in deiner Zeit mit ihm, wo alles andere ausgeblendet ist und du auf ihn dich konzentrierst und mit ihm lebst. Und dann diese Gegenwart Gottes, dieses Bewusstsein, er ist da, er ist mit mir, er ist bei mir, hineinnimmst in den Alltag. Und dann ist das Licht da und dann kommt die Versuchung und das Licht sagt, hallo, siehst du, was da kommt? Ja, das ist eine Versuchung. Okay, was wirst du damit tun? Wie wirst du entscheiden? Entscheidest du so, wird das passieren. Entscheidest du so, wird das passieren. Ja? Du hast Zeit genug. Das ist wie ein Zeitwunder. Ich sage immer, es ist wie wenn in der Versuchungssituation Gott auf Zeitlupe schaltet. Und der Heilige Geist ist da und sagt, siehst du das? Und was machst du jetzt damit? Was möchtest du damit tun? Was ist deine Entscheidung? Ja, das ist etwas total anderes, als ohne die Gegenwart Gottes zu leben. Und du wirst einfach überrumpelt und fällst in das Ding rein und dann siehst du nur im Rückspiegel, ah, das war eine Versuchung, aber jetzt ist schon Sünde geworden. Ja? Und sagst, ja, hätte ich mal lieber. Ja, davon hast du nichts. Ja? Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir haben solche Beziehung zu ihm, dass wenn das Ding kommt, die Versuchung, und das ist die Einladung, dich zu überfressen, Entschuldigung, oder dich zu betrinken oder zu bekiffen oder Selbstbefriedigung oder Pornos oder böse Worte oder Flüche und hässliche Dinge auszusprechen, es ist immer dasselbe, es ist ein Impuls. Und dieser Impuls, und das ist das Tückische, ist immer mit Lust verbunden. Sünde ist nur deswegen so gefährlich, weil sie uns Lust anbietet. Ja? Über andere hässlich zu reden, macht Lust. Guck mal, wie toll ich bin, die sind ja total erbärmlich. Ja? Oder eben auf fleischliche Angebote einzugehen, das macht Lust. Ja? Und deswegen brauchen wir eine solche Beziehung zum Herrn, wo wir in ihm gesättigt sind. Wo wir ihn emotional erleben, in unseren Gefühlen. Das heißt nicht, dass wir Gefühlen hinterherrennen, das ist nicht, was ich sage. Aber die Bibel ist voll mit Hinweisen, dass wir ihn erleben sollen. Der Friede des Herrn sei mit dir. Ja, was ist Friede? Ja, nimm das Gefühl raus, was bleibt denn da noch? Ja, der Friede Gottes, das ist etwas zum Genießen, etwas Entspannen, das ist das Gegenteil von Stress und Getriebensein. Und so gibt es viele, viele Beschreibungen in der Bibel, die davon reden, dass wir persönlich Gott in unseren Gefühlen erleben sollen. Allein schon das Wort von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele sollen wir ihn lieben. Das schließt die Gefühle ein. Ja? Und wenn Gott mich nicht erfüllt, wenn Gott mich nicht sättigt, wenn Gott nicht innerlich mich aufbaut, dann bin ich viel eher geneigt, meine innere Befriedigung von irgendwelchen Dingen da draußen zu holen. Aber wenn ich in Gott gesättigt bin, kann ich viel, viel leichter Nein sagen zu diesen falschen Angeboten. Und ich muss nicht von diesen Dingen leben und mir Erfüllung und Bestätigung und Befriedigung holen. Sondern ich kann wirklich ruhen in Gott und kann viel entspannter die falschen Angebote abweisen. Deswegen komme ich jetzt zu den praktischen Hinweisen in Bezug auf Heiligung. Und da ist das allererste. Mach das fest. Und dann bleib dabei und lerne das und diszipliniere dich und trainiere und übe. Habe deine Zeit mit dem Herrn jeden Morgen. Und wenn hier jemand Russisch spricht und mich nicht versteht, каждое утро, okay, jeden Morgen. Jeden Morgen haben wir unsere Zeit mit dem Herrn. Damit beginnt es. Und wenn wir jemandem beibringen wollen, im Sieg zu leben, dann ermutigen wir ihn und wir erklären auch, warum das so notwendig ist. Und das heißt, die Festlegung jeden Morgen schließt ein, egal wie ich mich fühle. Ob ich Lust habe dazu, ob ich keine Lust habe, ob ich innere Langeweile spüre, ob ich innere Abneigung spüre, das ist alles unwichtig. Ich verpflichte mich, etwas zu tun. Und dann kommen gleich die Schlaumeier und sagen, ja, aber dann ist das ja nicht von Herzen. Ja? Schon mal gehört, so ein Einwand? Ja? Hey, du verpflichtest dich, jeden Morgen auf die Arbeit zu gehen. Ja? Und dem Chef ist das egal, ob du das von Herzen machst oder nicht. Hauptsache, du bist pünktlich da. Ja? Das hast du nämlich unterschrieben, das hast du versprochen. Und dann bist du da. Und der würde nicht verstehen, ja, mir war heute nicht so. Ich hatte das nicht auf dem Herzen. Ja, so diese frommen Sprüche so, ja. Das würde der nicht verstehen und auch nicht akzeptieren. Sag, was die auf dem Herzen haben, ist mir sowas von egal. Hier haben sie unterschrieben, jeden Morgen um 8 Uhr sind sie da. Ja, und wenn sie das ändern wollen, dann gehen sie zur Personalabteilung, holen die Papiere ab. So können wir es auch regeln. Aber solange sie das fortbestehen lassen, den Vertrag, ist das so. Und wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, dass auch eine starke Betonung auf morgen liegt. Am Morgen, früh am Morgen suche ich dich. Ja? Weil, wenn du es richtig anfängst und richtig deine Zeit strukturierst und verbringst, nach einer gewissen Weile, vielleicht nicht am Anfang, nach einer gewissen Weile wird sich früher oder später einstellen, dass du anfängst, Gott zu genießen, ihn zu erleben. Seine Gegenwart kommt, sein Frieden kommt, seine Annahme wirst du spüren, seine Liebe wirst du spüren. Nicht jeden Tag gleich, aber je mehr du das tust, du wirst sensibel werden für die Gegenwart Gottes und du wirst, wie die Bibel sagt, gesättigt werden mit Gutem. Und das ist so wichtig, dass wir innerlich stark werden, dass wir stark werden durch seine Gegenwart. Ja? Aber es beginnt damit, dass wir einfach uns festlegen und sagen, nichts wird mich abhalten. Ja? Keine Ausreden, keine Gefühle, keine Stimmung, keine Lust. Wir akzeptieren das nicht mehr. Wir tun es, weil es richtig ist. Und das können wir lernen von unserem großen Vorbild David, der ein Gelübde gemacht hat, ein heiliges Versprechen. Er wird Gott jeden Tag preisen. Jeden Tag werden deine Lippen ihn ehren und anerkennen, du bist Gott und du bist gut, egal wie ich mich fühle. Ja. Und so beginnt es, dass wir herrschen mit unserem Geist über die Seele und nicht mehr abhängig sind von Tagesstimmungen oder vom Wetter oder von irgendwas. Ja. Als Heide, jeden November habe ich meine Depression gekriegt. Aber da konntest du die Uhr nachstellen. Wenn das Laub von den Bäumen war, kam die Depression. Ja. Und das sollte als Christ dann erstmal so weitergehen, bis ich gemerkt habe, ja, hallo, lebe ich nach dem Kalender oder lebe ich nach Gott? Und Gott ist immer dasselbe und Gott ist herrlich jeden Morgen. Das hat doch nichts mit Novemberdepression zu tun. Ja. Aber solange du denkst, ja, so war das immer und so wird das wahrscheinlich immer sein, dann lebst du nicht aus Glauben. So, das ist der erste wichtige Punkt, wenn es um die praktischen Hinweise geht. Ich habe 4 oder 5 praktische Hinweise, ich muss mal zählen. 5 praktische Hinweise, wie wir vorangehen in der Heiligung. Und Punkt Nummer 1 ist jeden Tag, jeden Morgen Zeit mit dem Herrn. Und jetzt ist es wichtig, nicht nur Zeit mit dem Herrn zu haben, sondern diese Zeit richtig zu nutzen. Ja, viele haben keine Klarheit, was sie da machen sollen und alles, was sie tun, ist, sie nennen Gott ihre Sorgen und ihre Probleme und erinnern mich hier einzugreifen und da muss noch das gelötet werden und da muss das. Hey, das ist nicht Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist, oder das Ziel deiner Gemeinschaft mit Gott ist, du willst ihn kennenlernen und du willst ihm Gelegenheit geben, ein tiefes Werk an deinem Herzen zu tun. Das ist das Ziel. Dass er sich um deine Bedürfnisse kümmert. Und wenn dein Auto kaputt ist oder du eine neue Wohnung brauchst oder eine Frau brauchst, das ist eine andere Sache. Ja? Aber das ist nicht die Basis unserer Gemeinschaft. Die Basis unserer Gemeinschaft ist, dass er das herrlichste, wunderbarste Wesen im ganzen Universum und darüber hinaus ist. Und wir haben ein Privileg, zu ihm zu kommen und ihn kennenzulernen. Vielleicht kennen wir ihn wenig, aber wir haben das Privileg, wir haben die Einladung, wir können ihn kennenlernen. So, das Ziel ist, Gott, ich will dich kennenlernen. Zeig mir dein Herz, zeig mir dein Wesen, zeig mir deine Liebe, nicht nur zu mir, auch zu meinen Geschwistern. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer so selbstzentriert. Viele unserer Lieder, also immer ich, meiner, mir, mich. Ja, aber was ist mit den anderen? Ja, wir sind Familie. Ja, und Gott liebt die anderen auch und will den anderen auch Gutes tun. Das müssen wir auch auf dem Schirm haben. Ja. So, da gibt es bestimmte Dinge, die sollen wir tun. Und eines der ersten Dinge ist danken. Das ist eines der ersten Dinge, die wir tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir danken, ja, für wer er ist und wie er ist und was er vorhat und was er schon getan hat. Durch Dank ehren wir ihn. Wir ehren Gott und das ist unser Ziel. Wir wollen ihn ehren. Ja. Wir wollen ihn nicht verunehren. Ja. Und deswegen werden wir mit ihm so umgehen, wie die Bibel beschreibt, dass wir mit ihm umgehen sollen. Ja. Als Gott, mit Respekt. Ja, wir dürfen kuscheln bei Papa. Ja. Aber gleichzeitig mit Respekt. Ja. Und er ist nicht Kumpel, wie manche Leute so mit Gott umgehen. Da wird einem Angst und Bange. Ja, ohne dieses Verlangen, aber ich will dich ehren, du bist der große, gewaltige Ich Bin und ich bin deine Schöpfung und ich bin jetzt für dich da und ich bin dafür da, deinen Namen groß zu machen. Wenn das fehlt und nur diese Dimension ist, ja, Gott ist mein Papa, dann stimmt was nicht. Unsere Beziehung mit Gott hat mehrere Ebenen. Er ist der liebe Papa, aber Jesus ist auch der gerechte Richter. Mit den Augen wie Feuerflammen. Er spricht von seiner heiligen Eifersucht. Er will uns ganz und ungeteilt haben. Und er will nicht, dass wir Götzen in unserem Leben tolerieren. Er will das nicht. Er sagt, du gehörst mir, ich habe dich erkauft. Ich will nicht, dass du Götzen hast. Wie Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Götzen habt. So, wir gehen da planvoll vor und wir sagen, unsere Zeit mit dem Herrn, die hat bestimmte Elemente. Ja? Und da ist Wertschätzung, wer er ist und anerkennen, was er will und mit Glauben kommen und sagen, das ist, was du tun willst und das ist, was du tun wirst. Und ich reagiere darauf, wenn ich sage, ich will, dass du diese Dinge tust. Ja? Wie ich dem Neubekehrten beigebracht habe, jetzt betest du mal, ich will Gebete. Im ersten Moment war der völlig überwältigt. So, das darf man doch gar nicht, es geht doch nicht um ich will. Ich sage, doch, du willst jetzt das, was er will und das drückst du aus. Ja? Und dann schrieb er mir E-Mail, das funktioniert mit dem ich will Gebet. Ich sage, siehst du? Ja? Ein wichtiger Punkt, Hebräer 10, 19 redet von kommen in die Gegenwart Gottes. Dort wird erwähnt, durch das Blut, das redet davon, frei von Verdammnis, wir sind gereinigt, ja? Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was bist du dann, wenn du gereinigt bist von aller Ungerechtigkeit? Die Gerechtigkeit. Und du stehst vor Gott, als hättest du nie gesündigt. Das ist nicht leicht zu glauben, aber man kann das trainieren. Und wir sind rein. Und wenn wir in Sünde gefallen sind, dann bekennen wir das. Wir bringen das in Ordnung und wir bitten um Vergebung und wir bitten um Reinigung. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. So, das Blut Jesu ist extrem wichtig, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Extrem wichtig. Und dann heißt es da, mit einem wahrhaftigen Herzen. Mit einem wahrhaftigen Herzen kommen wir in die Gegenwart Gottes. Das heißt, wir sagen Nein zu allen Bestrebungen, uns rauszureden, uns zu entschuldigen, uns irgendwie dumme Rechtfertigungen auszudenken. Ja, ich musste das so machen, ich hatte keine andere Wahl. Das ist alles Quatsch. Ja, Sünde ist Übertretung, Sünde ist Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Und wir sind Rebellen, wenn wir uns der Sünde hingeben. Und dann gibt es nichts anderes, als das anzuerkennen und sagen, es war total verkehrt. Und ich hatte kein Recht, das zu tun. Vergib mir das bitte. Und dann vergibt er uns. Und das nehmen wir im Glauben. Da warten wir nicht, bis wir das fühlen. Jemand sagt, ich musste die ganze Nacht beten, bis Gott mir vergeben hat. Ich sage, wenn du es nach dem ersten Gebet geglaubt hättest, hättest du gut schlafen können, hättest du die Nacht sparen können. Ja. Sündenvergebung kommt durch Glauben. Ich tue, was Gott gesagt hat, was ich tun soll, und dann glaube ich, dass er tut, was er gesagt hat, was er tun wird, wenn ich tue, was ich tun soll. Ja? Wenn wir um Vergebung bitten, vergibt er. Wenn wir unsere Sünde bekennen, vergibt er. Also nicht nur Sünde bekennen, sondern glauben, dass er jetzt seinen Teil getan hat. So kommt Frieden, nicht anders. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Manche versuchen, und ich kenne diesen Trick auch vom Teufel, durch viel, viel Buße tun, irgendwie das Gefühl zu kriegen, jetzt ist uns vergeben worden. Das funktioniert nicht. Ja? Und du kommst auf immer neue Ideen und vielleicht ist es dies und du machst dann diese Vielleicht-Buße. Ja? Vielleicht das. Wenn der Heilige Geist dich überführt, du weißt das ganz genau, es steht dir vor Augen und das musst du in Ordnung bringen und nicht vielleicht dieses, vielleicht jenes. Vergiss vielleicht, der Heilige Geist ist kein Vielleicht-Gott, er ist ein Gott der Gewissheit. So mit einem wahrhaftigen Herzen heißt, ich will die Wahrheit sehen, ich will die Wahrheit hören, ich werde mich der Wahrheit stellen, ich laufe nicht weg. Den Punkt hatten wir schon ein bisschen betont, aber hier ist es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Das braucht es, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das schließt auch ein, dass ich berechtigte Korrektur und Ermahnung von meinen Geschwistern annehme und nicht mich rausrede und irgendwelche faulen, windigen Entschuldigungen mir ausdenke. Ein wahrhaftiges Herz lässt die Wahrheit stehen und biegt sie nicht so zurecht, dass es dann irgendwie für uns passt. Und wenn jemand sagt, hey, das geht überhaupt nicht und wir schauen in der Bibel, Tatsache, das geht nicht, dann ist das so. Und dann reden wir uns nicht raus und winden uns und machen Erklärungen, ja, weißt du, in meiner Kindheit und so, hey, wir sind verantwortlich. Das heißt, wir müssen eine Antwort geben. Und Gott akzeptiert nicht solche Antworten. Ja, das ist so, weil mein Opa war auch so. Ja. Du bist nicht dein Opa. Und du bist verantwortlich für deine Entscheidungen, für deine Gefühle und für all das. Und ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das die Wahrheit will, das die Wahrheit sucht, das die Wahrheit anerkennt, sich der Wahrheit stellt und zur Wahrheit stellt, wenn wir das wollen, dann wird Gott immer mit uns sein. Aber wenn wir unsere Sünde verstecken, drehen, Ausreden erfinden oder sogar andere beschuldigen, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ja? So, um die Gegenwart Gottes zu erleben, braucht es ein wahrhaftiges Herz. Das ist extrem wichtig. Ja? Und das heißt nicht ein fehlerfreies Herz, aber ein Herz, das sich überführen lässt, das sich korrigieren lässt, das mit Sanftmut auf Korrektur reagiert und nicht aufbraust und sich rausredet oder sogar den, der jetzt die Korrektur bringt, beschuldigt oder sowas. Das ist alles das Gegenteil von einem wahrhaftigen Herzen. Und das braucht es, weil Gott ist wahrhaftig und auf dieser Ebene können wir ihm begegnen. So, wir können sagen, gib mir ein wahrhaftiges Herz. Und das kann uns in ganz schön unangenehme Situationen bringen. Ja, wenn wir so etwas beten, hast du schon mal gebetet? Gott, schone mich nicht, erlaube keine Unwahrhaftigkeit. Wow, du, das ist ein Gebet, was erhört wird. Und der Heilige Geist sagt, hallo, hier musst du was in Ordnung bringen. Ja? Gerade im letzten Winter, glaube ich November oder so, war ich in einer Gemeinde, und habe dort gelehrt, eine Lehrserie. Und im letzten Teil dieser Lehrserie habe ich eine bestimmte Episode aus meinem Leben erzählt. Und weil ich angeben wollte und mich ein bisschen geistlicher oder ein bisschen deutlich mehr geistlicher darzustellen, als ich in Wirklichkeit bin, habe ich ein Detail erfunden. Ich habe etwas erzählt, was einfach platt eine Lüge war. Es war nur ein Detail in einer Story. Und die Story hätte auch funktioniert ohne das Detail, aber ich musste das noch ein bisschen ausschmücken und musste da was reintun. Und als das aus meinem Mund war, ich dachte, was habe ich gemacht? Und ging auf mein Zimmer und habe gesagt, Herr, du hast natürlich total recht, das gehört sich nicht, das geht nicht, ich kann nicht meine Zuhörer anlügen. Und dann fand ich schnell meinen Frieden in der Idee, naja, das war der letzte Abend, ich kann ja nicht nochmal irgendwie die alle anschreiben, ich kenne die Adressen nicht, also ich kann das nicht in Ordnung bringen, das ist jetzt nur zwischen Gott und mir. Und er gab mir zu verstehen, nein, es gibt doch einen Weg. Deine Lehrserie hat 4 Teile. Du könntest zu Hause noch Teil 5 aufnehmen, in 2 Minuten Länge, und könntest deine Sünde bekennen und den Leuten sagen, dass du sie angelogen hast und dass du um Vergebung bittest. Und das ist offiziell Teil 5 dieser Lehrserie. Und das kommt so ins Internet. Schluck. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja? Ich habe mich ausgeruht mit, schade, letzter Abend, naja, ist jetzt versiebt, kann man nicht mehr in Ordnung bringen. Ja? Hast du schon mal sowas gebetet? Gott, keine Notlüge, keine Täuschung, nichts lässt durchgehen, messerscharf. Das wird erhört. Das wird wirklich erhört, weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er hasst Lüge und er will, dass du auch lernst, Lüge zu hassen. Und mit Lüge kommst du nicht weiter. Mit Lüge kannst du nicht mit Gott gehen, das funktioniert nicht. Er akzeptiert es nicht und er möchte, dass du genauso auf seiner Seite bist und sagst, das darf in meinem Leben nicht mehr sein. Und wenn ich mein Gesicht verliere, dann verliere ich mein Gesicht. Da kommt doch sofort die Idee, ja, wenn du das bekennst, dann werden ja ganz viele sagen, wer weiß, wo uns noch alles angespindelt hat. Den nehmen wir jetzt gar nichts mehr ab. Ja? Okay, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich will das, was ich falsch gemacht habe, in Ordnung bringen. Und wenn das bedeutet, die Leute schauen meine Videos nicht mehr oder hören meine Botschaft nicht, okay, dann ist das die Konsequenz. Ja? Aber ich kann nicht, um Einschaltquoten zu haben, irgendwie eine Lüge stehen lassen, nur damit das irgendwie so gut, das funktioniert einfach nicht. Das ist menschliche, teuflische Weisheit und das geht mit Gott nicht. Dann macht er nicht mit. Und wir sollten so viel Hingabe und Liebe zur Wahrheit haben, dass wir sagen, da machen wir auch nicht mit. Das wollen wir nicht mehr. Ein wahrhaftiges Herz, das die Wahrheit liebt, auch dann, wenn es weh tut, auch dann, wenn es Nachteile gibt. Das ist, was Gott möchte und das gefällt ihm. Und so kommen wir in seine Gegenwart. Das ist extrem wichtig. Und da sind wir, und was tun wir denn da? Wir geben ihm Raum, sein Werk zu tun, das er an unserem Herzen tun will. Das tun wir da. Was ist sein Werk? Der neue Bund ist, sein Gesetz wird auf unser Herz geschrieben. Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Sein Gesetz wird auf unser Herz geschrieben. So lesen wir in Jeremia. Sein Gesetz wird auf unser Herz geschrieben. Das heißt, unser Herz geht eine Einheit ein mit den Ordnungen Gottes. Das ist nicht das mosaische Gesetz. Hier wird das Wort Gesetz benutzt im Sinne von der Wille Gottes, die Ordnung Gottes. Und das ist der Unterschied zum alten Bund. Was war der alte Bund? Das Gesetz, die Ordnungen Gottes auf Steintafel. Alles, was da geschrieben war, war richtig. Aber es hatte keine Kraft, ihr Herz zu verändern. Weil hier war das Gesetz konnte sie nur verdammen. Und der neue Bund ist nicht, Gott sagt, ich erwarte nichts mehr von euch. Das ist, was viele Leute denken. Dadurch kommt die Entlastung. Gott erwartet jetzt nichts mehr von uns. Im Alten Testament, die mussten Gebote halten. Im Neuen Testament, Gott hat keine Erwartung mehr. Wer das glaubt, muss einmal dieses Buch nehmen und das Wort Gebot studieren im Neuen Testament und dann sehen, wie viele Gebote es gibt. Und dass die Erlösung nicht ist, Gott nimmt seinen Anspruch zurück, du sollst mir gehorchen. Die Art und Weise, wie Gehorsam zustande kommt, ist anders. Es ist jetzt eine Kraft von innen. Du lernst zu wollen, was er will. Und dann tust du nicht, was du tun musst, sondern du tust das, was du tun willst. Und deswegen bist du frei. Aber unterm Strich muss Gehorsam rauskommen. Ja. Gott verlangt Gehorsam. Und das ist, was heute viele nicht mehr glauben oder was vielen auch nicht mehr gelehrt wird. Und die Liebe Gottes besteht daran, er macht nur Aiti-Taiti und alles ist schön und er verlangt überhaupt nichts. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ja. Wenn wir das auf uns wirken lassen, wir können nur eins tun, wir werfen uns in die Arme Gottes und sagen, Gott, hilf mir, erbarm dich. Tu du dein Werk in mir. Ja. Und das ist der Sinn unserer täglichen Zeit mit dem Herrn. Nicht ihm zu sagen, kümmere dich um das, löse das Problem und hier noch und die Rechnung, sondern wir geben uns ihm. Wir geben ihm unser Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Für was? Es zu verändern. Es in Übereinstimmung mit ihm zu bringen. Es dahin zu bringen, zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Darum geht es. Und das lernt man nicht in dreimal beten, sondern das lernt man ein Leben lang. Und das geht tiefer und tiefer und tiefer. Und dafür sind wir vor ihm. Hier ist mein Herz. Schreibe jetzt. Schreibe deine Ordnungen auf mein Herz. Und ich gebe mich hin. Und wo immer ich davon abweiche, ich übernehme Verantwortung. Ja, wir hören auf zu spielen. Wir hören auf, so zu tun, als hätten wir eine Beziehung zu ihm, sondern wir behandeln ihn so wie ein lebendiges Wesen. Wir geben Versprechungen und wir geben uns in seine Hände und wir geben uns in seine Disziplin und er trainiert uns und er erzieht uns und er sagt, mein Lieber, da kommst du mir nicht davon. Das bringst du jetzt in Ordnung. So lernen wir, in Liebe zu zittern vor Gott. Das ist, was Gott sagt. Ja, auf dem will ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Das ist unser Problem, wir haben aufgehört zu zittern vor dem Wort Gottes, sondern das wird dann so hingebogen und es passt immer irgendwie und haben Wege der Buße zu entkommen. Das kann nicht funktionieren. So, wie du sicherlich weißt und ich es auch schon viele Male betont habe und ich werde nicht müde, das zu betonen, diese Beschreibung des neuen Bundes. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, auf ihr Herz schreiben. Das findet sich dann im Neuen Testament wieder, in Hebräer 8, Vers 10 und in Hebräer 10 noch einmal. Und es wird beschrieben, das ist der neue Bund. So, der neue Bund ist nicht ein neues Set von Gebote, die du tun sollst, sondern in der Begegnung mit Gott, ihm zu erlauben, dein Herz zu verändern. Und weil da viel Arbeit nötig ist, kommst du jeden Tag. Und dein Ziel ist, gib mir ein Herz, dich zu erkennen. Hilf mir, Respekt zu haben vor dir. Hilf mir, mit dir so umzugehen, wie es sich gebührt. Hilf mir, dich zu lieben, wie du geliebt werden willst. Gott ist Gott und er darf definieren, wie wir ihn lieben sollen. Nicht unsere religiös-sentimentale Art, sondern in Wahrheit, in Heiligkeit. So will er geliebt werden. Und das müssen wir lernen. Und da haben wir noch viel zu lernen. Und da werden wir die nächsten Jahrzehnte noch für brauchen. Und deswegen ist jeder Tag wichtig. Und wir kommen vor ihn und wir beten einen heiligen Gott an. Und wir sagen, Gott, verändere mich, wirke in mir, tu du dein Werk. Mach mich klar, mach mich gerade, mach mich verantwortlich. Hilf du mir, dass ich mir nicht selber was in die Tasche lüge, dass ich nicht anderen irgendwas vormache. Hilf du mir. Und diese Art von Gebete, wer denn erhört? Halleluja. Vielleicht das Gebet um den Mercedes nicht, aber diese Gebete werden erhört werden. Die werden erhört werden, weil Gottes Ehrgeiz ist, er will die Klarheit und die Schönheit seines Sohnes in dir hervorleuchten lassen. Das ist Gottes Ziel. Dafür sind wir da. Nicht, dass alle unsere Wünsche befriedigt werden und wir irgendwie nicht schweren seelischen Schaden nehmen, weil unsere Lieblingswünsche irgendwie nicht in Erfüllung kommen. Das ist alles dummes Zeug. Das ist ein heiliger Gott und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wir können nur kapitulieren und sagen, Gott, unmöglich, aber bei dir möglich, hier bin ich, tu es. Wirke in mir, wir haben wir vorhin gelesen, Hebräer 13, schaffe in mir, was dir gefällt. Schaffe du in mir, was dir gefällt. Ja. So, da haben wir dann diese Balance zwischen Geborgenheit beim Vater und Respekt vor einem heiligen Gott. Und das brauchen wir. Das ist, was wir brauchen. Und das ist verloren gegangen. Und da müssen wir kämpfen in unserem Leben und dann für unsere Brüder und Schwestern, dass das wieder kommt, dass das wieder etabliert wird. Halleluja. Wie ist der Plan? Wäre das jetzt so der Moment für eine Kaffeepause? Okay, aber es kommen noch 3, 4 Punkte. Und dann geht es eigentlich noch weiter. Also, wie lange soll die Pause sein? Klaus? Dann haben wir gute